Die Stadt, die heute Rijeka heißt, in der etwa 120.000 Menschen wohnen und über deren Hafen der größte Teil des Überseehandels der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien abgewickelt wird, liegt, wie das verkleinerte Spiegelbild von Triest, am nördlichen Ende der Adria. Zwischen den beiden alten Hafenstädten erstreckt sich wie ein auf dem Kopf stehendes Dreieck oder wie der Bug eines Schiffes die Halbinsel Istrien. Sie wirkte seit alten Zeiten als natürliche Scheidelinie für die Handelsrouten. Der Verkehr aus der Adria, dessen Endziele das westliche Österreich und das südliche Deutschland waren, zweigte an der Spitze Istriens nach links ab und endete in Triest. Die Schiffsladungen, die für das östliche Österreich und für Ungarn bestimmt waren, nahmen den Weg nach Rijeka. Auf deutsche Verhältnisse übertragen, erfüllte Triest in etwa die Rolle der freien Hansestadt Hamburg. Rijeka entsprach Kiel.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts war die Stadt kaum unter ihrem heutigen Namen bekannt. Lediglich einige kroatische Nationalisten nannten sie so. Im K&K österreichischen Sprachgebrauch hieß sie St. Veit am Flaum. Doch noch geläufiger war ihr italienischer Name, Fiume. Das hatte seinen Grund nicht darin, dass sie Teil des Königreichs Italien gewesen wäre. Seit Jahrhunderten gehörte sie zum Habsburgerreich. Und selbst zur Zeit der größten Ausdehnung der Republik Venedig hatte Fiume nie zum italienischsprachigen Einflussbereich gezählt.
Fiume war ein getreues, mikrokosmisches Abbild des habsburgischen Vielvölkerstaats. Das offizielle Staatsvolk, die Ungarn, stellten mit etwas über 2000 Seelen eine kleine Minderheit dar. Die Deutsch-Österreicher machten ungefähr noch einmal so viel aus. Die Mehrheit bildeten, jedenfalls wenn man die Arbeitervorstadt Susak mitzählte, die Kroaten. Andererseits, wenn man Susak wegließ, bildete eine weitere Nationalität die Mehrheit. In Fiume lebten kurz vor dem Ersten Weltkrieg 24.000 Italiener. Sie waren die wirtschaftlich und kulturell tonangebende Schicht oder mit einem anderen Wort die Bourgeoisie von Fiume. Wie Schachfiguren hatten die Ungarn sie im Spiel gegen die kroatische Mehrheit ins Land geholt und ins Feld geführt. Die Rechnung war nach dem Prinzip des Divide et Impera angestellt worden. Die einheimische kroatische Majorität sollte von einer ungefähr gleich starken importierten Italienerquote neutralisiert und auf diese Weise die ungarische Minderheit als das Zünglein an der Waage eingesetzt werden. Die Rechnung ging lange Zeit auf, was man unter anderem daran ersehen kann, dass von den 7 Gymnasien in Fiume 6 auf Ungarisch unterrichteten, 1 auf Italienisch und keins auf Kroatisch. In den letzten Jahren vor dem Ende des Habsburgerreichs knisterte es wie überall auch in Fiume nationalistisch. Die am lautstärksten, nachdrücklichsten und artikuliertesten ihre politischen und kulturellen Ansprüche anmeldeten, waren allerdings nicht die kroatischen Arbeiter, sondern die italienischen Bürger. Ihr Fernziel war der Anschluss an das italienische Mutterland. Als Nahziel strebten sie die Durchsetzung der italienischen Sprache in den Schulen und den Theatern an. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde eine Volkshochschule gegründet und es kam zu zahlreichen Gastspielen italienischer Theatergruppen, Leseveranstaltungen italienischer Dichter und dergleichen. Einer der bekannteren Dichter, die in diesen Jahren nach Fiume kamen, um ihr Werk vorzutragen, war Gabriele D'Annunzio.
Am Abend des 28. Oktober 1918 schien der Augenblick gekommen, die so lange unterdrückten nationalen Aspirationen zu entfalten. Der ungarische Gouverneur von Fiume unterrichtete den italienischen Bürgermeister darüber, dass Ungarn angesichts der bevorstehenden Niederlage im Weltkrieg die Stadt mit sofortiger Wirkung aufgebe und zur Disposition ihrer Bewohner stelle. Nach seiner und der Abreise des verbliebenen ungarischen Militärs standen sich die beiden Bevölkerungsmehrheiten der Kroaten und der Italiener unmittelbar gegenüber. Beide beanspruchten die Macht. Und beide gründeten, um diesen Anspruch durchzusetzen, umgehend je einen Nationalrat. Die Frage, welche Flagge fortan über dem ehemaligen Gouverneurspalast wehen sollte, die italienische oder die des neu proklamierten Staates Jugoslawien, fand in den letzten Tagen des Oktober und den ersten Novembertagen eine, je nach der wechselnden Machtlage, wechselnde Beantwortung. Faktisch gab es zwei Regierungen, die beanspruchten, Gesamt-Fiume zu vertreten. Und deren Ziel es war, Fiume dem jeweiligen Staatswesen zuzuschlagen. Während der kroatische Nationalrat den Anschluss an Jugoslawien betrieb und zu diesem Zweck jugoslawische Militäreinheiten in die Stadt rief, entsandte der italienische Nationalrat eine Delegation nach Rom, um dort entsprechende Schritte zu unternehmen. Das heißt, um die Aufnahme Fiumes in den Verband des Mutterlandes zu erbitten. Tatsächlich entsandte Italien einige Kriegsschiffe, darunter das Schlachtschiff Dante Alighieri nach Fiume. Am 4. November lief das Geschwader unter dem Jubel des italienischen Teils der Bevölkerung in den Hafen ein. Doch mehr geschah nicht. Denn Fiume sollte nach dem Willen der Kriegsverbündeten Italiens nicht zur italienischen Kriegsbeute gehören. Wie der Grenzverlauf zwischen Italien und Jugoslawien im Einzelnen aussehen sollte, würde die bevorstehende Friedenskonferenz in Paris entscheiden. Bis dahin übernahm alliiertes Militär, das heißt französische, englische, amerikanische und italienische Einheiten, die Kontrolle in der Stadt. Es hatte die Funktion eines Deckels auf einem kochenden Dampftopf.
Ein Dreivierteljahr dauerte der Status quo. Im August 1919 entschieden die Alliierten auf der Pariser Friedenskonferenz, dass Jugoslawien Fiume erhalten solle, da der neue Staat, anders als Italien, über keinen anderen großen Hafen an der Adria verfügte. Die Entscheidung brachte die ohnehin erhitzte Stimmung in Italien und im italienischen Teil von Fiume zum Überkochen. Die Regierung in Rom, die die Rolle der zweitrangigen Macht, welche von den Großmächten zweitrangig behandelt wird, mit diplomatischen Mitteln auszugleichen suchte, war hilflos und isoliert. Einmütig empfand die italienische Öffentlichkeit, dass ihr Land mit falschen Versprechungen in den Krieg gelockt worden war, seinen Blutzoll geleistet hatte und nun um den gerechten Lohn betrogen werden sollte. In Fiume erfuhr diese Stimmung noch einmal eine besondere Steigerung. Hier war man nicht gewillt, die Entscheidung im fernen Paris hinzunehmen. Widerstand, wenn nötig mit Gewalt, lautete die Parole. Während der neunmonatigen Wartezeit hatten die verschiedenen nationalistischen Gruppen in der Stadt bereits Verbindungen mit Organisationen des Mutterlandes geknüpft. Pläne waren entworfen worden, die Angliederung Fiumes an Italien auch gegen den Widerstand der Alliierten im Handstreich durchzusetzen. Und auch mit potenziellen Führern eines solchen Unternehmens hatte man Verbindung aufgenommen. Zur Auswahl standen ein hochdekorierter Kriegsheld, der Herzog von Aosta, und ein Dichter namens Sembenelli. Doch als sich die Krise um Fiume Anfang September 1919 zuspitzte, kam ein anderer Dichter zum Zuge.
Gabriele D'Annunzio war mit 56 Jahren nicht mehr der Jüngste. Doch der Mann, der die europäische Öffentlichkeit des Fin de siècle mit seinen Liebesaffären nicht weniger beschäftigt hatte als mit seinen Dichtungen, er hatte schon zu Kriegsbeginn bewiesen, dass Altersgründe ihn von Abenteuern nicht abhielten. Mit 52 Jahren meldete er sich, der nie in einer Armee gedient hatte, als Freiwilliger. Und da er eine nationale Figur war und nicht nur sein Land, sondern auch dessen Generalstab einen Sinn für große und poetische Gesten hatten, wurde er tatsächlich akzeptiert. Mit mehreren ebenso tollkühnen wie dichterisch inspirierten Unternehmungen zu Wasser und in der Luft fügte D'Annunzio seinem Ruf als Dichter und Liebhaber den des Kriegers hinzu. Das berühmteste dieser Abenteuer wurde der Flug nach Wien im August 1918, bei dem er tausende von Flugblättern abwarf, mit den Worten, dies könnten auch Bomben sein. Doch ihm, dem italienischen Dichter und Krieger, genüge diese Demonstration. Eine andere danunzianische Expedition, die Versenkung eines Kriegsschiffes im Golf von Bukhari, übrigens nicht weit von Fiume entfernt, verlief für die Österreicher nicht ganz so glimpflich. Doch auch in diesem Fall trug die Aktion Züge des poetischen Einzelgängers, denn mitten in der Nacht hatte D'Annunzio sich mit seinem Torpedoboot der österreichischen Flotte genähert und nach vollbrachter Tat hinterließ er wiederum eine Menge von Flugblättern, auf denen er, einem der etwas geschwätzigen homerischen Helden nicht unähnlich, seine Tat und ihren Sinngehalt erläuterte.
D'Annunzio war eine eigentümliche Mischung aus Lord Byron, Cyrano de Bergerac, Napoleon und Friedrich Nietzsche. Von Natur kleinwüchsig hatte er schon mit 50 Jahren kein Haar mehr auf dem Kopf. Seine Zähne waren schlecht gepflegt und unansehnlich. Und im Krieg hatte er zuletzt auch noch ein Auge verloren. Doch der Mann, der auf den ersten Blick wie die Karikatur eines zweitklassigen Piraten wirkte, besaß, wie viele körperlich kleine Männer der Weltgeschichte, ein großes Charisma. Nicht nur Frauen wie Eleonora Duse gerieten in seinen Bann, sondern auch Männer konnten sich seinem fast hypnotischen Einfluss nicht entziehen. Eine ungewöhnliche Rednergabe ließ ihn zuweilen als Volkstribunen erscheinen. Wie viele seiner Generationsgenossen verachtete D'Annunzio in nizianischer Manier alles, worauf das ausgehende 19. Jahrhundert stolz war, und setzte der bürgerlichen Moral das Ideal eines vitalen und ästhetischen Aristokratismus entgegen. Doch anders als für die meisten antibürgerlichen Rebellen des Fin de Siècle war für ihn die Idee des Übermenschen durchaus nicht unvereinbar mit der großen Masse. Vielmehr bestand für D'Annunzio zwischen beidem eine tiefere Beziehung.
Die Krise um Fiume hatte D'Annunzio von Anbeginn an aufmerksam verfolgt. Während er sich in seinem komfortablen Wohnsitz, der Casa Rossa in Venedig, von den Anstrengungen des Krieges erholte, wartete er auf eine Gelegenheit, seinem Leben eine weitere überraschende Wendung zu geben. Zur Auswahl stand im Spätsommer 1919 neben der Beteiligung an einer Fiume-Aktion noch ein fliegerisches Abenteuer. D'Annunzio, der leidenschaftliche Ritter der Luft, plante einen Flug von Italien nach Japan. Die Entscheidung, in Italien zu bleiben, scheint gefallen zu sein, als ihn eine Gruppe italienischer Offiziere aus Fiume aufsuchte und ihn beschwor, sich an die Spitze des von ihnen geplanten Marsches auf Fiume zu stellen. Diesem Rufe konnte sich der Dichter nicht verschließen. Seine einzige Bedingung lautete, die Bevölkerung Fiumes müsse ihn vor den Toren der Stadt empfangen, wenn er an der Spitze seiner Streitmacht anrückte.
Am 11. September verließ D'Annunzio in Begleitung der Offiziere Venedig. Eine heftige Grippe, die ihn inzwischen heimgesucht hatte, wurde ignoriert. Im Auto ging die Fahrt zunächst nach Ronchi, einem kleinen Dorf in der Nähe Monfalcones, etwa 140 Kilometer von Fiume entfernt. Hier erwartete eine kleine Streitmacht von 186 Soldaten, alles Deserteure der italienischen Besatzungsstreitkräfte in Fiume, ihren Führer. Es waren weniger als erwartet und in Venedig versprochen. Und auch die Lastwagen, mit denen die Weiterfahrt nach Fiume hätte erfolgen sollen, fehlten. Doch schließlich gelang es einem der jungen Gefolgsleute D'Annunzios, einem ehemaligen Jagdflieger namens Guido Keller, mehrere LKW aus einem Armeedepot zu entwenden. Und so ging in der Nacht vom 11. auf den 12. September mit einem grippekranken D'Annunzio an der Spitze die Fahrt nach Fiume los.
Die Dynamik dieser Autofahrt, oder wie sie in die italienische Geschichtsschreibung eingegangen ist, dieses Marsches nach Fiume, überstieg alles, was ein politischer Romantiker sich hätte träumen lassen. Das Rinnsal der nicht einmal 200 Männer schwoll innerhalb weniger Stunden auf eine Streitmacht von über 2000 an. Soldaten und Offiziere der italienischen Armee, die mit der vorsichtigen Fiume-Politik ihrer Regierung nicht einverstanden waren, vor allem die Angehörigen der in Fiume stationierten und nun aufgrund der Pariser Vereinbarungen aus Fiume abgezogenen Besatzungsstreitkräfte, kurz das soldatische Strandgut des großen Krieges. Sie standen gleichsam an den Wegkreuzungen von D'Annunzios Marsch und warteten darauf, sich anzuschließen. Es kam zu Szenen wie der Begegnung zwischen D'Annunzio und dem kommandierenden General der italienischen Truppen bei Fiume. Kein Giuseppe Verdi hätte sie opernhafter darstellen können. Kurz vor Fiume stellte sich der General Peter Luga D'Annunzio und seiner Streitmacht in den Weg. Er machte den Dichter und Krieger darauf aufmerksam, dass sein Unternehmen ein Akt des Hochverrats war. D'Annunzio antwortete, indem er seinen Mantel öffnete und den General aufforderte, ihn zu erschießen. Die Situation konnte nicht anders ausgehen, als sie ausging. Denn, wie der amerikanische Historiker Michael Ledeen es formuliert hat, der General Peter Luga wollte ebenso wenig wie irgendein anderer italienischer Soldat in die Geschichte eingehen, als der Mann, der Gabriele D'Annunzio erschießen ließ. Anstelle einer Exekution erfolgte eine brüderliche Umarmung und der gemeinsame Einmarsch in die Stadt.
Die Ouvertüre des Abenteuers von Fiume schloss mit einem gleichsam brausenden Akkord ab. Gegen Mittag war D'Annunzio eingetroffen. Während er sich in seinem provisorischen Quartier im Hotel Europa von den Strapazen der Fahrt erholte, feierte der italienische Teil der Bevölkerung das Ereignis. Wie versprochen, waren Tausende ihrem Helden vor den Toren der Stadt zum Empfang entgegengekommen und hatten ihm das Geleit gegeben. Der Rest des Tages verging in saturnalisch-karnevalistischen Festlichkeiten. Am Abend gegen 18 Uhr hatte D'Annunzio seinen ersten Auftritt in seiner neuen Rolle als Führer des Gemeinwesens. Der Kommandante, wie er in den nächsten 15 Monaten genannt werden sollte, präsentierte sich seinem Volk vom Balkon des ehemaligen Gouverneurspalastes. Er verkündete, dass der Marsch auf Fiume mit der Besetzung der Stadt und ihrem Anschluss an Italien nicht zu Ende war. Fiume, so klang es, sollte mehr sein als bloß ein militärischer und nationalistischer Handstreich. Die Rede, die D'Annunzio vor einem von Begeisterung hingerissenen Publikum hielt, endete mit den Worten:
In der verrückten und feigen Welt von heute ist Fiume das Symbol der Freiheit. In dieser Welt gibt es nur ein Symbol der Reinheit, Fiume. Nur eine Wahrheit, Fiume. Nur eine Liebe, Fiume. Fiume ist der helle Leuchtturm, der in einem Meer der Verächtlichkeit strahlt.
Für die Diplomaten und Politiker in Rom, Paris, London und Washington war D'Annunzios Machtergreifung eine Art Mückenstich. Lästig zwar, weil ständigen Juckreiz verursachend, doch nicht wirklich gefährlich. Man beschloss, aus der Mücke keinen Elefanten zu machen, in der Annahme, dass dies dem Abenteuer am ehesten ein Ende bereiten würde. Praktisch hieß dies, die Stadt unter Quarantäne zu stellen. Die englischen, französischen und amerikanischen Besatzungstruppen wurden abgezogen und auch die restlichen italienischen Einheiten, soweit sie nicht schon zu D'Annunzio übergelaufen waren, zogen sich aus der Stadt zurück und bildeten in ihrem Vorfeld einen Cordon. Damit war die Situation unter Kontrolle gebracht. Die Regierung in Rom konnte sich bequem aufs Abwarten verlegen. So unerwartet und unerwünscht der Coup für sie gekommen war, ganz unwillkommen war er ihr doch nicht. Den Alliierten gegenüber verfügte sie damit über ein Druckmittel, das sie, ohne D'Annunzios Aktion offiziell anerkennen zu müssen, in Anwendung bringen konnte. Angesichts D'Annunzios Radikalismus konnte sich die italienische Diplomatie als gemäßigter und verständigungsbereiter Verhandlungspartner präsentieren. Drakonische Maßnahmen, wie etwa eine militärische Aktion oder die Aushungerung Fiumes, verboten sich ohnehin. Denn erstens erfreute sich D'Annunzio, wie die zahlreichen Desertionen gezeigt hatten, enormer Sympathien in der Armee. Und zweitens stand auch die gesamte öffentliche Meinung, mit Ausnahme der Linken, auf seiner Seite. So blieb es vorläufig bei der vollendeten Tatsache, die D'Annunzio geschaffen hatte.
Das tägliche Leben in Fiume nahm nach der Machtergreifung zunächst seinen gewohnten Gang. Trotz der Quarantäne konnte man ungehindert mit der Eisenbahn oder dem Dampfschiff ein- und ausreisen, Telefongespräche führen, Telegramme abschicken und Briefe schreiben, die lediglich mit einer besonderen Briefmarke frankiert werden mussten. Die Kaffeehäuser und die Konditoreien, von denen es in Fiume nach alter K&K-Tradition nicht wenige gab, erfreuten sich weiterhin eines guten Besuches und offerierten die gleichen Köstlichkeiten und Schlagobers wie vor der Ankunft D'Annunzios. Das Leben in Fiume war aber süß, auch noch in einem anderen Sinne. Es scheint eine ausgesprochen erotische Freizügigkeit geherrscht zu haben. Jedenfalls, wenn man nach den Erinnerungen urteilt, die die meist noch jungen Gefolgsleute D'Annunzios später veröffentlichten. Einer von diesen jungen Männern, der Schriftsteller Giovanni Comisso, brachte den Sachverhalt in die Formulierung: Die Stadt sei im wörtlichen, das heißt biologischen Sinne, von D'Annunzios Truppen italienisiert worden. Der Dichterkommandant selber, den gewiss niemand der Prüderie bezichtigen konnte, musste seine Offiziere mehrfach zu Zurückhaltung und Mäßigkeit ermahnen. Blättert man heute die beiden damals in Fiume publizierten Zeitungen im Anzeigenteil durch, so fällt auf, dass sich neben den Annoncen für Krawatten, Pomaden, Delikatessen und Blumen auch werbende Hinweise für Medikamente gegen Syphilis und Tripper finden. Schließlich war auch der Genuss von Drogen in Fiume nicht verpönt. Vor allem Kokain, das viele von D'Annunzios Männern im Krieg kennen und schätzen gelernt hatten, erfreute sich großer Beliebtheit und wurde in aller Öffentlichkeit geschnupft.
Die populärste Droge in Fiume war jedoch D'Annunzio selber. Nach seinem Einzug in die Stadt schlug er sein Hauptquartier im ehemaligen Gouverneurspalast auf. Zum Zentrum seiner Machtausübung wurde nicht sein Arbeitszimmer im zweiten Obergeschoss, sondern der davorliegende Balkon. derselbe, von dem er am Abend des 12. September seine Rede an die Bevölkerung von Fiume gerichtet hatte. In den 15 Monaten seiner Herrschaft hielt er von hier aus zahlreiche Ansprachen. Es schien, als wolle er das, was er 20 Jahre zuvor über den Dichter und die Masse gesagt hatte, in die Wirklichkeit umsetzen. Seine Reden waren nicht eigentlich Monologe. Sie begannen damit, dass er sich in Positur stellte, aus dem Stegreif zu sprechen anfing und sich dann durch die Reaktionen und Zurufe der Menge zu einer Folge von Äußerungen anregen ließ, die aufgrund seines rhetorischen Genies stets zu einer wie ein Kunstwerk abgeschlossenen Rede wurden. Der französische Schriftsteller Marcel Boulanger beobachtete den Redner D'Annunzio vor Ort.
Die behandschuhte Hand an die Taille gelegt, steht er da, Auge in Auge mit seinen Zuhörern. Man hat den Eindruck, als reiße seine vor Energie überströmende Stimme die Worte aus dem Boden vor ihm. Kaum einmal ergreift Begeisterung oder Zorn von ihm Besitz. Äußerst langsam formuliert er die Sätze, die Worte hingegen kommen wie gehämmert und gestellt. Wie Blitze, wie Geschosse, wie Bilder ergießt sich seine Rede in einer poetischen Kaskade. Wie ein Strom Lava oder flüssiges Gold reißt sein Glaube an die Sache alle mit.
D'Annunzios Stimme war, wie jeder, der ihn hörte, bezeugt hat, von großer musikalischer Schönheit. Eine große Menschenmenge, die ihm zuhörte, konnte so still sein, dass die sprichwörtliche Stecknadel, wenn sie fiel, hörbar wurde.
Was D'Annunzio in seinen zahlreichen Reden abhandelte, war im Grunde immer dasselbe Thema, dieselbe Idee, dieselbe Obsession. Wie er in seiner ersten Ansprache am Abend des 12. September verkündet hatte, sollte Fiume der Leuchtturm in einem Meer der Verächtlichkeit sein. Nachdem es mit dem Anschluss ans italienische Mutterland nicht so schnell wie erwartet ging, ja, dieses ursprüngliche Ziel überhaupt Gefahr lief, nicht erreichbar zu sein, bedurfte das Unternehmen einer neuen Definition. War der Anschluss an das Mutterland, solange dieses von opportunistischen und feigen Politikern beherrscht wurde, überhaupt wünschenswert? Für den politischen Romantiker D'Annunzio beantwortete sich die Frage von allein. Das Abenteuer von Fiume mochte begonnen haben mit der Forderung nach der Rückkehr der Stadt in den Schoß der Nation. Doch es dauerte nicht lange, bis sich in Fiume die Forderung erhob, Italien müsse sich zuvor fiumanisieren. Fiumanisierung war kein politisches Programm, sondern ein dichterischer Entwurf. Angestrebt wurde eine menschliche Gemeinschaft ohne Kleinlichkeit, Opportunismus, Taktiererei, Geschäftemacherei. Reinheit war das Hauptwort, von dem alles Weitere abhängen sollte. Und in Fiume sollte das erste Modell dieser Gemeinschaft errichtet und praktiziert werden. Zum Symbol für diesen Entwurf wählte D'Annunzio das alte Zeichen für Reinheit, die Flamme, und nannte seine Stadt entsprechend Città dell'Olocausto, Stadt des Brandopfers. Die Flamme wurde das Hoheitszeichen seines Gemeinwesens. Jeder Brief, der Fiume verließ, trug sie in Form der von D'Annunzio entworfenen Briefmarke in die Welt hinaus.
Für die Welt jenseits der Stadtgrenzen von Fiume war das von D'Annunzio inszenierte Geschehen, je nach Standpunkt, ein Ärgernis, eine Operette oder ein faszinierendes Abenteuer. Während die Politiker in Rom und den westlichen Hauptstädten ärgerlich in Abwartestellung gingen, hielt eine begeisterte italienische Presse ein nicht minder begeistertes italienisches Publikum auf dem Laufenden über die fiumanesische und d'annunzianische Aufführung. Neben der Flut von Journalisten, die sich zu diesem Zweck in die Stadt ergoss, kam noch der Strom politischer, philosophischer und dichterischer Träumer und Fanatiker, die auf eigene Faust nach Fiume wallfahrteten. Denn D'Annunzios Fiume war im Herbst 1919 für viele, was Castros Havanna 40 Jahre später werden sollte. Ein Ort der scheinbar verwirklichten Träume.
Einer der ersten, die sich zu der Wallfahrt an die Adria entschlossen, war der ehemalige sozialistische Journalist und Herausgeber der Zeitung Popolo d'Italia, Benito Mussolini. Der 36-Jährige mit den großen politischen Ambitionen traf am 7. Oktober mit dem Flugzeug in Fiume ein. Er übergab dem Dichterkommandanten eine Geldsumme, die seine Zeitung für das Unternehmen gesammelt hatte, und suchte ihn für weiterreichende Pläne einer Machtergreifung in ganz Italien zu gewinnen. Doch D'Annunzio, der mit seinem Erfolg zufrieden war und es nicht leiden konnte, wenn andere ihm Vorschläge machten, erteilte dem 20 Jahre Jüngeren eine Abfuhr. Es war wohl auch zu offensichtlich, dass der junge politische Aufsteiger die Figur des nationalen Helden nur für seine eigenen Ziele einzuspannen suchte.
Neben den Italienern kamen Wallfahrer aus allen möglichen anderen Ländern. Freunde der Nunzios aus alten Zeiten, wie der französische Nationalist Maurice Barrès. Gesinnungsgenossen und vor allem Verehrer aus der jungen Generation. In einigen Fällen reisten sie als Berichterstatter im Auftrag einer Zeitung an und entschlossen sich dann zu bleiben und in D'Annunzios Dienste zu treten. Zwei von ihnen, der Belgier Léon Kochnitzky und der Amerikaner Henry First, traten in den innersten Beraterzirkel des Kommandanten ein. Ein typischer Fall eines idealistischen jungen Mannes, den es nach Fiume zog, war der englische Schriftsteller Osbert Sitwell. In seinen Memoiren 30 Jahre später berichtete er, was ihn und seinen Bruder dazu trieb, eine Bildungsreise durch Italien abzubrechen, das heißt nach Fiume umzuleiten.
Es war Ende November 1920 und wir befanden uns im Golf von Neapel, als uns dämmerte, was Fiume bedeutete. Während wir von einer Terrasse aus das Meer, die Berge und die Inseln betrachteten, sagte mein Bruder plötzlich: Wir haben es verpasst, dabei zu sein, wie Lenin in Petersburg die Macht ergriff. Lass uns nach Fiume gehen, um D'Annunzio in Aktion zu sehen. Vielleicht ist dies der Beginn von etwas ganz Neuem.
Tatsächlich war die Situation in Fiume zu diesem Zeitpunkt nicht nur etwas Neues im Sinne der Brüder Sitwell, sondern auch im Vergleich zu dem, was sie ein Jahr zuvor gewesen war. Der damals herrschende allgemeine Enthusiasmus hatte einer umfassenden Ernüchterung Platz gemacht. Was man heute den harten Kern nennen würde, stand zwar nach wie vor zu den Idealen des Fiumanismus, ja steigerte diese in immer luftigere Höhen, doch die Bevölkerung und ein großer Teil der einst zu D'Annunzio übergelaufenen Soldaten verloren zunehmend den Spaß an der Sache. Der Grund lag zunächst in der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die Blockade waren die industrielle Produktion und der Hafenbetrieb so gut wie zum Erliegen gekommen. Arbeitslosigkeit herrschte. Zwar hungerte niemand, da das italienische Rote Kreuz die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung übernommen hatte, doch die Aussicht, dass diese Situation anhalten würde, solange D'Annunzio und seine Leute sich in der Stadt aufhielten, ließ die Begeisterung der ersten Wochen in den darauf folgenden Monaten abkühlen. Vor allem die tonangebenden Kreise, die D'Annunzio herbeigesehnt und sein Unternehmen finanziell unterstützt hatten, gerieten in zunehmende Distanz zu seinem Regime. Die Kaufleute, die Werftenbesitzer, die Inhaber der Mühlen, Tabak- und Torpedofabriken, sie alle hatten sich von D'Annunzio den sofortigen Anschluss an Italien, die Wiederaufnahme der regulären Geschäfte und eine wirtschaftliche Blüte erwartet. Als dieses Ziel sich nicht erfüllte, sondern im Gegenteil, der Dichterherrscher seine eigenen Ideen entwickelte und damit zum Hemmnis einer Verständigung mit den Realpolitikern in Rom wurde, zögerten sie nicht, sich umzuorientieren. Die einzige Bedingung, die Rom stellte, war, dass D'Annunzio die Stadt verlassen müsse. Der italienische Nationalrat, das politische Instrument der Bourgeoisie, akzeptierte. Doch D'Annunzio ließ sich nicht mehr abschütteln. Er veranstaltete ein Plebiszit und als sich die Bevölkerung gegen ihn entschied, annullierte er kurzerhand das Resultat. Was aussah wie ein Präludium zu den großen faschistischen Diktaturen, die wenige Jahre später in Italien und Deutschland folgen sollten, war, wie sich bald zeigen sollte, jedoch etwas ganz anderes.
Im Januar 1920 traf einer der führenden Vertreter des italienischen Anarcho-Syndikalismus in Fiume ein. Alceste de Ambris, so war sein Name, kam nicht wie die meisten intellektuellen Wallfahrer aus eigenem Antrieb. Vielmehr hatte D'Annunzio ihn gebeten zu kommen und sich auf einen längeren Aufenthalt einzurichten. Zweck des Besuches war, eine Verfassung auszuarbeiten. Denn nachdem D'Annunzio mit seinem ursprünglichen Ziel gescheitert war und sich mit dem Establishment der Stadt zerstritten hatte, hatte er beschlossen, die Stadt in einen Staat umzuwandeln. Die Angliederung an Italien in irgendeiner Zukunft schloss er zwar nicht aus, doch sein Ziel war nunmehr, für seine Vorstellungen eines neuartigen menschlichen Gemeinwesens ein neuartiges staatliches Gefäß zu schaffen. Die Republik von Carnaro, wie der neue Staat nach dem Meeresbusen, an dem Fiume lag, genannt wurde, sollte alles das in einer Verfassung besitzen, was D'Annunzio und seine Gefolgsleute unter Fiumanismus verstanden. Im zweiten Artikel der von D'Annunzio und De Ambris gemeinsam ausgearbeiteten Verfassung hieß es:
Die Republik von Carmaro ist eine direkte Demokratie, die auf der Grundlage der produktiven Arbeit beruht. Ihr wichtigster Grundsatz ist das größtmögliche Maß an Autonomie für jeden ihrer Bürger. Allen Bürgern wird ohne Rücksicht auf Geschlecht, Rasse, Nationalität, Klasse oder Religionszugehörigkeit die volle Unabhängigkeit und Entfaltungsfreiheit garantiert. Jedoch besitzen die unmittelbaren Produzenten besondere Rechte. Das Machtmonopol des Staates wird, soweit wie möglich, dezentralisiert, damit die Elemente, die den Staat bilden, auf die harmonischste Weise zusammenwirken können.
Im März 1920 war die Verfassung fertig. Bis zu ihrem Inkrafttreten und zur Proklamation des neuen Staates vergingen noch einmal 6 Monate. Schließlich hatte das Gebilde nicht mehr als 3 Monate Bestand, bevor die italienische Marine ihm ein Ende bereitete. Doch so kurzlebig der Staat war, den D'Annunzio aus taktischer Rücksicht gegenüber dem immer noch vorherrschenden monarchistischen Sentiment in Fiume am Ende nicht Republik, sondern Regentschaft von Carnaro nannte, er hat in der Geschichte versuchter Utopien seinen festen Platz.
D'Annunzios eigene Position, die des allmächtigen Kommandante, sucht man in der Verfassung vergebens. Lediglich in Zeiten der Not und Bedrängnis, wenn das Gemeinwesen einen starken Mann brauchte, die, wie es hieß, Kräfte des Volkes zu sammeln und es zum Siege zu führen, sollte dieses Amt nach dem Vorbild des Diktators der Römischen Republik für den Zeitraum von 6 Monaten besetzt werden. Im Übrigen war die Regentschaft eine dezentrale Demokratie. 2 Volksvertretungen besaß sie, die jedoch nur 1 oder 2 Mal im Jahr zur Beratung grundsätzlicher Fragen zusammentraten. Die Entscheidungen des politischen Alltags wurden laut Verfassung an der Basis getroffen. Die Basis war organisiert in sogenannten Korporationen. In 10 Korporationen war die Bevölkerung eingeteilt, von denen 9 auf Berufsgruppen basierten und jede in sich ein kleines Staatswesen darstellte, mit der Berechtigung, ihre Mitglieder zu besteuern. Dann gab es die 10. Korporation, doch sie basierte auf keiner Berufsgruppe und bestand nicht aus tatsächlichen Menschen.
Die 10. ist bestimmt für die geheimnisvollen Kräfte, die das Volk bei seiner Arbeit und in seinen Vergnügungen entwickelt. Sie ist ein Angebot an den unbekannten Genius, an den neuen Menschen, an all das, was an Idealen möglich und im Entstehen begriffen ist. Sie wird verkörpert durch eine kleine Lampe, die die alte etruskische Inschrift mit der Versprechung der Erlösung trägt. Fatica senza fatica, Arbeit ohne Mühe.
Diese Verfassungsbestimmung stammte nicht aus der Feder von De Ambris, sondern war D'Annunzios eigener Beitrag. Nachdem De Ambris seinen Text fertiggestellt und darin die demokratischen Regeln des Staatswesens niedergelegt hatte, überarbeitete der Dichterherrscher das Ganze noch einmal. Hatte der Ambris die Rechte und Pflichten der Korporationen auf dem Gebiet der Arbeit, der Finanzen und der politischen Willensbildung dargelegt, so fügte D'Annunzio nun hinzu, was ihn eigentlich interessierte und ihm wichtig schien. Jede Korporation, so schrieb er,
schafft sich ihre eigenen Insignien, Embleme, ihre Musik, ihre Lieder und ihre Gebete. Sie entscheidet, welche Riten und welche Zeremonielle sie zu den ihren macht. Sie nimmt auf die glanzvollste Weise an den von der Gemeinschaft veranstalteten Festlichkeiten teil, an den Spielen auf dem Lande und zur See. Sie bestimmt, wie sie ihre Toten ehrt, ihre Führer würdigt und ihre Helden feiert.
Wäre es nur nach D'Annunzio gegangen, so hätte ein Prinzip für das neue Staatswesen genügt: die Lebensfreude und die Pflege der Schönheit. Demokratie und Gleichheit für alle waren in seinen Augen nur Mittel zu diesem Zweck, so wie der Auftrag an den politischen Theoretiker De Ambris, eine Verfassung zu schreiben, nur Mittel zum Zweck war, die Rolle der Schönheit festzuschreiben. Ebenfalls aus der Feder D'Annunzios stammen die Verfassungsartikel, die die ästhetische Erziehung des Volkes von Fiume und die Verschönerung der Stadt und des Alltagslebens betreffen. Ein eigenes Gremium, das Kollegium der Ädilen, wurde geschaffen. Seine Aufgaben waren in kurioser Vermischung die der Polizei, und der schönen Künste.
Das Kollegium der Ädilen wacht über den allgemeinen Anstand. Zu seinen Aufgaben zählen die Sicherheit, die Schönheit und die Hygiene der öffentlichen Bauten und der Wohnhäuser. Das Kollegium der Ädilen verhindert die Verunstaltung der Straßen durch hässliche oder falsch platzierte Fabrikgebäude. Es trägt dafür Sorge, dass die öffentlichen Feste zu Wasser und zu Lande mit der erforderlichen Anmut und mit Geschmack inszeniert werden.
An die Spitze der schönen Künste stellte der Dichter D'Annunzio nicht die Sprache, sondern die Musik. Sie war, wie er in dem entsprechenden Verfassungsartikel niederlegte, eine religiöse und soziale Institution. In ihr wurde am reinsten wahrnehmbar, was die neue Gemeinschaft und das neue Leben ausmachte.
Ein Volk wird nicht groß, bloß dadurch, dass es seinen Gott nach seinem Bilde, sondern dass es eine Hymne für seinen Gott schafft. Wenn jede Wiedergeburt einer edlen Rasse ein lyrischer Impuls, jedes gemeinsam empfundene Gefühl machtvoller Schöpfung eine lyrische Kraft und jede neue Ordnung eine lyrische Ordnung ist, dann ist die Musik als rituelle Sprache der höchste Ausdruck der menschlichen Tätigkeit und des Lebens. Schlägt große Musik nicht jedes Mal die aufmerksam lauschende Menge in ihren Bann. Die Musik erhält ihre Fülle und ihre Kraft aus der menschlichen Arbeit, aus den Spielen der Menschen, ja, aus den lärmenden Maschinen selber, die wie die Poesie einem exakten Rhythmus folgen. Daher werden musikalische Vereinigungen, die den Gesang und die Instrumentalmusik pflegen, vom Staat unterstützt.
Eine vom Staat unterstützte musikalische Veranstaltung fand am 22. November 1920 statt. An diesem Tag kam auf Einladung D'Annunzios Arturo Toscanini mit seinem Orchester nach Fiume und gab ein Konzert. Auf dem Programm standen Kompositionen von Vivaldi, Sinigaglia, Debussy, Respighi, Wagner, Verdi und Beethoven. Im städtischen Konzertsaal lauschte ein aufmerksames und diszipliniertes Publikum der Darbietung. Doch damit war die Veranstaltung nicht zu Ende. Um dem Meister der symphonischen Musik zu demonstrieren, welche Art besonderer Musik man in Fiume beherrschte, wurde eine eigene Vorführung auf freiem Felde vor den Toren der Stadt angesetzt. D'Annunzios Legionäre führten vor den Gästen auf, was sie eine militärische Sinfonie nannten. Sie schossen mit Karabinern und Maschinengewehren rhythmisch in die Luft, warfen Handgranaten in choreografischem Arrangement und ließen Schrapnells und andere Explosivkörper detonieren. Es gab ein Dutzend Verletzte.
Wie für jeden anderen Staat, so galt auch für die Regentschaft von Canaro, dass Verfassungsanspruch und Wirklichkeit einander nicht deckten. Anstelle der geforderten ästhetischen Durchbildung der Gemeinschaft präsentierte sich Fiume wie die militärische Sinfonie vom 22. November, als ein chaotischer, individualistischer und voluntaristischer Jahrmarkt der Eigentümlichkeiten und der Eitelkeiten. Dem jungen Osbert Sitwell, der sich im November 1920 zur Pilgerfahrt nach Fiume entschloss, bot sich vom Hotelfenster aus dieser Anblick.
Den ganzen Tag über war der Platz von einer Menschenmenge erfüllt, wie sie in Venedig zu den Zeiten, als dort die orientalischen Kaufleute mit ihren Turbanen den Markusplatz bevölkerten, nicht vielfältiger und nicht farbenprächtiger hätte sein können. Die hier pulsierende Vitalität schien Ausdruck eines unbekannten neuen Landes und eines neuen Systems zu sein. Wir nahmen alles voller Erstaunen mit unseren Augen und Ohren auf. Jeder Mann trug eine von ihm selber entworfene Fantasieuniform. Einige hatten Bärte, andere waren kahlgeschoren, als wollten sie es dem glatzköpfigen Kommandanten nachtun. Wieder andere trugen ihr Haar so lang, dass es bis auf die Schultern hinabfiel. Und auf dem Kopf hatten sie eine Art Fes. Weite Übermäntel, große Federn und schwarze Halsbinden waren allgegenwärtig.
Der Sonderberichterstatter der Londoner Times, der Fiume etwa zur gleichen Zeit besuchte, sah in dem Aufzug einen einzigen Sinn.
Dies ist das Paradies der Jugend. Die wildesten Träume der Knabenzeit, hier finden sie ihre Erfüllung. Jedermann scheint 20 zu sein. Nur ein paar gesetztere Personen sind vielleicht 25 Jahre alt. Und nur ganz selten sieht man einmal eine ältere Person, die jedoch die Jugend in ihrer überwältigenden Mehrheit nur noch verdeutlicht. Die Szenerie ist so pittoresk, wie sie ein Theaterdirektor, der ein Piratenstück zu inszenieren hat, nicht besser zustande bringen könnte.
Fiume war der Ort, an dem die Fantasien von Männern, Jünglingen und Knaben eine Zeit lang sich ausleben konnten. Sei es nun der Traum, die Revolution vor Ort zu erleben, wie ihn Osbert Sitwell hatte, oder der Wunsch, als Pirat das Mittelmeer zu durchkreuzen, oder die Sehnsucht, mit einem Flugzeug aufzusteigen und der Welt unten zu zeigen, wie tief sie lag. Für all dies stellte D'Annunzio in seiner Rolle als Theaterdirektor des Unternehmens die notwendigen Mittel und Apparate bereit. Im Hafen lagen neben dem Schlachtschiff Dante Alighieri mehrere Torpedoboote. Mit ihnen schwärmten die Abenteurer von Fiume aus und kaperten, wie die englischen Freibeuter des 16. Jahrhunderts im Kampf gegen Spanien, italienische Frachtschiffe. Sie operierten bis hin zur Küste Siziliens. Die Beute wurde im Triumph zurück nach Fiume gebracht und die Ladung entweder für die Ernährung der Truppe verbraucht oder über nicht ganz durchschaubare Kanäle verkauft und der Erlös der fiumanischen Staatskasse zugeführt. Colpi di mano, Handstreiche, wurden diese von D'Annunzio ausdrücklich gebilligten Piraterien genannt. Und die sie durchführten, empfanden sie nicht als internationale kriminelle Aktionen, sondern betrachteten sie als Teil des Gesamtkunstwerks. Ganz so wie die Schießerei anlässlich des Toscanini-Besuchs.
Die Erfüllung aller Träume und Fantasien aber gewährte den Abenteurern D'Annunzios das Flugzeug. Wie ihr Anführer selber waren auch seine engsten Kampfgefährten ausgebildete Piloten. Im industrialisierten Gemetzel des Weltkriegs war ihre Truppe die einzige gewesen, die noch nach individualistisch-aristokratischen Regeln kämpfte. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Verachtung für alles Mittelmäßige kamen aus dem Grunderlebnis, eins zu sein mit einer Maschine, die sie hoch in den Himmel und weit weg von allen Niederungen trug. Ein junger Mann namens Guido Keller verkörperte diesen Typus am reinsten. Wir haben ihn bereits kennengelernt als denjenigen, der im Handstreich die für den Marsch auf Fiume notwendigen Lastwagen organisierte. Im Krieg war Keller der jüngste und am höchsten dekorierte italienische Jagdflieger gewesen. Seine Kameraden beschrieben ihn als einen Komiker, der niemals das Gesicht verzog, und als Helden, der jede Pose verachtete. Das Flugzeug war für ihn nicht nur ein Kampfinstrument, sondern ein Ausdrucksmittel, wie für den Dichter die Feder oder die Schreibmaschine. Ohne Flugzeug fühlte Guido Keller sich nicht komplett. Wenn er nicht flog, führte er stets einen gezähmten Adler mit sich. Am 14. November 1920 unternahm er einen Flug, der wie eine Variation auf D'Annunzios Ausflug nach Wien zwei Jahre zuvor wirkte. Allein überquerte er die Adria und den Apennin und zog eine Schleife über Rom. Als er sich genau über dem Parlamentsgebäude befand, warf er einen Sack ab, welcher einen Nachttopf, ein Bündel Rüben und Karotten sowie die Botschaft enthielt:
Von Guido Keller an das Parlament und die Regierung, die ihr moralisches Gleichgewicht zwischen der Lüge und der Verzagtheit schwankend gefunden haben.
Guido Keller war, wie die neuere Forschung über das Abenteuer von Fiume herausgefunden hat, in mancher Hinsicht fiumanesischer und d'annunzianischer als D'Annunzio selber. Denn für den 56-jährigen etablierten Dichter stellte Fiume lediglich eine weitere Gelegenheit dar, seine fertig geformten Ansichten und Wünsche in die Wirklichkeit umzusetzen. Für den 30 Jahre Jüngeren hatte das Abenteuer eine sehr viel existenziellere Bedeutung. Es war wie die erste Liebe im Leben eines jungen Menschen.
Keller war, wie gesagt, nicht eine vereinzelte Erscheinung, sondern verkörperte einen Typus. Wie der Reporter der Londoner Times auf den ersten Blick sah, wimmelte Fiume nur so von jungen Leuten dieser Art. Zwei von ihnen müssen noch erwähnt werden, da sie mit Keller eine Art Triumvirat bildeten. Der eine, Leon Kochnitzky, stammte aus Belgien, der andere, Henry First, war Amerikaner. Beide gehörten zu den Fiume-Pilgern der ersten Wochen. Wie Osbert Sitwell kamen sie, um das Abenteuer aus der Nähe zu betrachten. Und anders als Sitwell, der bald wieder abreiste, blieben sie. Kochnitzky wurde D'Annunzios Außenminister. First trat in den inneren Beraterkreis um den Kommandanten ein. Das Verhältnis der drei zu D'Annunzio war Bewunderung gemischt mit Rebellion. Mit anderen Worten, es handelte sich um das klassische, von Freud beschriebene Verhältnis der Söhne zum übermächtigen Vater.
dem Vatervorbild zu folgen, es nachzuahmen und es in der Nachahmung womöglich zu übertreffen, wie in Guido Kellers Flug über dem römischen Parlament. Das war die eine Seite. Sich in einer Gruppe zusammenzuschließen und eine Welt unabhängig und unkontrolliert vom Vater D'Annunzio zu bilden, die andere. Keller, Kochnitzki und Fürst gründeten einen Bund und gaben eine Zeitung heraus. Sie nannten beides nach dem indischen Wort für Einheit Yoga. Was sie im Sinn hatten, teilte der Untertitel ihrer Zeitung mit. Er lautete: Eine Vereinigung freier Geister, die nach Vollkommenheit streben. Vollkommenheit wurde angestrebt, indem man nicht im Palast Annuntius schlief, sondern in freier Natur unterm Sternenhimmel. Wiederholt erfolgten Einladungen an den Kommandanten, sich diesem Lebensstil anzuschließen. Das Hauptquartier der Gruppe lag in der Altstadt von Fiume, umgeben von Fisch- und Gemüsegeschäften, Tavernen und Freudenhäusern. In demonstrativer Anspielung auf den großen Balkon im Gouverneurspalast, von dem aus der Kommandante seine Reden ans Volk hielt, liebten es die jungen Leute von Yoga, sich auf dem winzigen Balkon ihres Altstadthäuschens zu versammeln. Willkommen waren alle und jeder konnte seinen Diskussionsbeitrag geben. Ja, man war sogar bereit, wie Guido Keller Jahre später erklärte, die Tiere anzuhören. Diskussionsthemen waren die freie Liebe, die Zukunft des Kriegers, die Schönheit, die Freiheit, die Überwindung der mechanistischen Zivilisation in Europa. Pläne wurden geschmiedet mit Hilfe der jungen Sowjetunion, die in den Augen von Yoga einen gesunden Barbarismus verkörperte, das dekadente Europa zu zerstören und nach dem Vorbild Fiumes etwas Neues zu errichten.
Zuweilen fanden die in der Altstadt entwickelten Pläne ihren Weg in die gewissermaßen offizielle, von D'Annunzio vertretene Politik. Eine Zeit lang erwog der Kommandante ein Bündnis mit der russischen Revolution. Es gab Kontakte mit einem Abgesandten der Bolschewiki, einem gewissen Vodosodow. Doch dem scheint das danunzianische Staatswesen nicht ein genügend ernsthafter Bündnispartner gewesen zu sein. Trotz der Zurückweisung machte sich D'Annunzios Fiume jedoch um die russische Revolution verdient. Im Oktober 1919 kaperte eines der fiumanischen Torpedoboote den italienischen Frachter Persia, der sich gerade mit Waffen für die Gegenrevolution beladen auf dem Wege nach Wladiwostok befand. Er wurde nach Fiume gebracht. Die Waffen gelangten in die Arsenale Fiumes und D'Annunzio verkündete in einer seiner Balkonansprachen, welchen Zwecken sie dienen sollten.
Die Rebellen aller Völker werden sich unter unserem Zeichen vereinen. Die Schwachen werden bewaffnet. Gewalt wird mit Gewalt beantwortet. Der neue Kreuzzug der Unterdrückten gegen die Unterdrücker, der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter, wird die Gerechtigkeit wiederherstellen, die der eiskalte amerikanische Präsident mit seinen 14 Punkten und der Hilfe des deutschen Kanzlers ans Kreuz genagelt hat. Unsere Sache ist die größte und erhabenste, die jemals gegen das Böse in der Welt unternommen wurde. Sie reicht von Irland bis Ägypten, von Russland bis Amerika, von Rumänien bis Indien. Die weiße und die farbige Rasse verbinden sich in ihr ebenso wie die Bibel und der Koran. Jeder Aufstand ist eine Artikulation und ein Schöpfungsakt.
Der Internationalismus und der Klassenkampf interessierten D'Annunzio im Grunde so viel und so wenig, wie ihn der italienische Nationalismus zu Beginn des Fiume-Abenteuers interessiert hatte. Alle Ismen waren ihm genehm, sofern sie als Rohmaterial für seine eigenen dichterischen Pläne taugten. Als die nationalistische Losung nicht mehr tragfähig war, entdeckte D'Annunzio, angeregt von seinen jungen Gefolgsleuten, das, was man heute die Dritte Welt nennt. Ungefähr zur gleichen Zeit, als er die Regentschaft von Carnaro ins Leben rief, gründete er die sogenannte Liga von Fiume. Er stellte sie sich als das Gegenstück zum Völkerbund vor. Bildete dieser den Zusammenschluss der Ausbeuter- und Unterdrückernationen, so sollte die Liga von Fiume die andere Hälfte der Welt zusammenfassen. Kontakte zu verschiedenen nationalen Befreiungsbewegungen wurden geknüpft, unter anderem der irischen Sinn Féin, zu Rebellen in Ägypten, Indien, Ungarn und so weiter. Angesichts der exotischen Namen der Gesprächspartner kam es häufig zu den kuriosesten Missverständnissen, wie etwa dem, dass ein Araber sich aufgrund seines unendlich langen Namens in der Korrespondenz gleich in mehrere Personen vervielfältigte.
Zu einer die Weltgeschichte verändernden Kraft wurde die Liga von Fiume so wenig wie die Regentschaft von Carnaro. Ihre Aktivitäten beschäftigten vor allem den Geheimdienst des italienischen Innenministeriums, wo man hinter der quirlenden Bewegung mehr vermutete, als es tatsächlich gab. Nur einmal im Juni 1920 scheint eine Rebellenbewegung eine wirkliche Unterstützung aus Fiume erhalten zu haben, als 250.000 Gewehre nach Ägypten gelangten. Sie stammten wahrscheinlich aus der für die russische Weiße Armee in Wladiwostok bestimmten und von D'Annunzios Freibeutern aufgebrachten Ladung des Frachters Persia. Bevor Größeres ins Werk gesetzt werden konnte, verlor die Liga von Fiume jedoch ihre eigene Basis. Denn eineinviertel Jahre, nachdem das Abenteuer von Fiume begonnen hatte, fand es sein Ende.
Im November 1920 kam es zwischen Italien und Jugoslawien zu einer Verständigung über die umstrittene Grenzziehung zwischen den beiden Ländern. Fiume, so einigte man sich, sollte weder zu Italien noch zu Jugoslawien gehören, sondern ein unabhängiger Freistaat nach dem Muster von Danzig werden. Freilich nicht unter der Herrschaft D'Annunzios. Vielmehr verpflichtete sich Italien im Abkommen von Rapallo, die Regentschaft von Carnaro aufzulösen und D'Annunzio und die Seinen zu vertreiben. An den Weihnachtsfeiertagen des Jahres 1920 bereitete die italienische Armee vom Lande aus und die Marine von See her dem Staatswesen von Fiume ein Ende. D'Annunzio weigerte sich bis zuletzt, das Feld friedlich zu räumen. Am Ende hatte er die Genugtuung, als strahlender Held von der Bühne abtreten zu können und nicht von ihr getragen werden zu müssen. Der Splitter einer Granate, die das Schlachtschiff Andrea Doria auf seinen Palast abfeuerte, drang in sein Arbeitszimmer ein und beschädigte den Rahmen eines Bildes, das an der Wand hinter seinem Schreibtisch hing. Das war die einzige Verletzung, die in seiner unmittelbaren Umgebung erfolgte. Trotz der Niederlage zog er am 18. Januar 1921 als moralischer Sieger aus Fiume ab und kehrte nach Venedig zurück, von wo er 16 Monate zuvor zu dem Abenteuer aufgebrochen war.
Die aktivistische Phase seines Lebens war damit für D'Annunzio beendet. Kurz nach der Rückkehr aus Fiume erwarb er den großartigen Besitz am Gardasee, den man heute unter dem Namen Il Vittoriale als seine Gedenkstätte besichtigen kann. Hier versammelte er um sich die Erinnerungsstücke seines bewegten Lebens und schuf damit noch einmal auf sehr persönliche Weise die Art von Gesamtkunstwerk, die er in Fiume angestrebt hatte. Von den Souvenirs an seine zahlreichen Geliebten, über das Flugzeug, mit dem er über Wien gekreist, bis zu dem Torpedoboot, mit dem er in der Bucht von Bukhari erschienen war, enthielt das Museum seines Lebens alle darin vorgekommenen Originalobjekte. Das Abenteuer von Fiume gelangte ebenfalls in Form zahlreicher Objekte in den Vittoriale, darunter der Fiat Typ 4, in dem er die Fahrt am 12. September 1919 unternommen hatte, das Wappen der Regentschaft von Carnaro und das Gemälde aus seinem Arbeitszimmer mit dem vom Granatsplitter der Andrea Doria zerschmetterten Rahmen. Wer diese Reliquien heute sieht, fragt sich, bei aller Faszination durch dieses Dichter- und Heldenleben, ob am Ende das Abenteuer von Fiume nicht doch mehr war als der persönliche Luxus eines großen Mannes, der sein Leben erst wie eine Oper inszenierte, es anschließend als private Kunstsammlung genoss und es schließlich als Museum der Nachwelt überlieferte. Für die meisten Besucher stellt der Vittoriale heute eine unfreiwillige Kuriositäten- oder Monstrositätensammlung dar. War das Abenteuer von Fiume auch bloß eine Kuriosität? D'Annunzio selber hat einige Jahre danach geäußert, was ihm das Wichtige und Bleibende daran schien.
Jede Handlung entstand aus dem Wort und wurde vom Wort geleitet. Jede Aktion erhielt vom Wort ihre Bestimmung und ihren Charakter. Jeder andere Einfluss, ob nun von innen oder von außen kommend, hatte nichts zu sagen. Der Stil bestimmte die Handlung. Stil aber war nichts anderes als reine und gleichsam leuchtende Notwendigkeit. Die Sprache diente nicht dazu, geschichtliche Taten eitel wiederzugeben, sondern sie war deren Grundlage und Voraussetzung. Sie war vorbestimmter Wille oder mit einem Wort Musik.
Fiume war, mit einem anderen Wort, der Versuch, eine Gesellschaft und einen Staat nach ästhetischen Grundsätzen zu organisieren. Die Tatsache, dass 3 Jahre nach D'Annunzios Autofahrt nach Fiume Mussolinis Marsch auf Rom und damit die faschistische Machtergreifung in Italien erfolgte, hat dazu geführt, im Abenteuer von Fiume das Vorspiel des Faschismus zu sehen. Für diese These gibt es eine ganze, mit Mussolinis Besuch in Fiume im Oktober 1919 beginnende Indizienkette. Viele der in Fiume entwickelten ästhetisch-politischen Rituale fanden ihren Eingang in den faschistischen Formenkanon. Mussolinis Ansprachen vom Balkon des Palazzo Venezia in Rom beispielsweise hat man als bewusste Nachbildung der Ansprachen D'Annunzios vom Balkon des Gouverneurspalastes in Fiume erkannt. Der Faschistengruß mit dem hochgeworfenen rechten Arm wurde zuerst als römischer Gruß von D'Annunzios Legionären entboten. Und der Faschistenkampfruf Eia, Eia, Allala basiert wörtlich auf dem von D'Annunzio eingeführten fiumanesischen Ruf, der seinerseits eine Übernahme aus der altgriechischen Literatur darstellte. Schließlich war es wohl auch kein reiner Zufall, dass Mussolini nach seiner Gefangennahme und Befreiung im Jahre 1943 das letzte große Hauptquartier des Faschismus in Salò am Gardasee aufschlug, wenige Kilometer von D'Annunzios Vittoriale entfernt. Doch so viel das faschistische Italien und das d'annunzianische Fiume zu verbinden scheint, in der Substanz waren sie einander diametral entgegengesetzt. In D'Annunzios kleinem Idealstaat, der es eigentlich nie wirklich zum Staat brachte, diente die Politik dazu, die Schönheit zu fördern. In Mussolinis Italien war die Ästhetik das Mittel, die Politik des Duce zu fördern. D'Annunzio war zu sehr Künstler, um ein politischer Diktator werden zu können. Mussolini zu sehr Machtpolitiker, um Schönheit um ihrer selbst willen anzustreben. Nur in einem Punkte lassen sich allenfalls D'Annunzio und seine Gefolgsleute zur Mitverantwortung ziehen für das, was einige Jahre später in Italien geschah. Ohne das Gebilde, welches sie in Fiume schufen, hätte der Faschismus keinen so reichen Fundus an politischer Ästhetik vorgefunden und wäre seinen Konkurrenten auf der Bühne der wirklichen Politik in dieser Hinsicht nicht so überlegen geworden, wie er es dann tatsächlich wurde.
WDR 3. Meine Damen und Herren, unter dem Titel »Die wildesten Träume der Knabenzeit« hörten Sie in einer Aufnahme des Senders Freies Berlin, des Süddeutschen Rundfunks und des Westdeutschen Rundfunks eine Sendung von Wolfgang Schievelbusch über Gabriele D'Annunzio und das Abenteuer von Fiume.